Er ist ein radikaler Freier, kämpft seit über 40 Jahren gegen Obrigkeit und Hierarchie und plädiert in seinen Texten für Nächstenliebe und verurteilt Ungerechtigkeit in der Welt. Mit seinem aktuellen Album Ohne Warum gibt er sich wie eh und je revolutionär und vielleicht noch ein bisschen romantischer als sonst. Ich freue mich sehr, Sie heute persönlich treffen zu können, Herr Becker. Grüße Sie.
Grüß Gott.
In letzter
Da
Zeit.
Sie ja auch aus München kommen, können wir ja Grüß Gott sagen.
Grüß Gott ist angemessen. In letzter Zeit in Salzburg, Bremen und gestern in Potsdam unterwegs, jetzt heute Erfurt. Haben Sie ein bisschen Zeit gehabt, die Stadt zu sehen?
Ich kenne Erfurt, ich bin oft hier gewesen und hatte auch Zeit. Heute hatte ich keine, weil wir sind gerade angekommen und dann war ja erstaunlicherweise das Konzert um 19 Uhr. Was ich überhaupt nicht verstehe am Freitagabend, aber gut. Und ja, also heute hatte ich keine, vielleicht morgen früh wäre ich wieder ein bisschen schlendern, aber ich kenne Erfurt gut.
1985 haben Sie das erste Mal in der DDR gespielt, soweit ich weiß, im Alten Osten, 2012 zuletzt in Erfurt. Mit welchen Gefühlen spielen Sie heute in der Hauptstadt eines neuen Bundeslandes hier in Thüringen?
Naja, die Gefühle, die werde ich wahrscheinlich mit vielen teilen. Dass wir wissen, dass es zurzeit sehr schwer ist mit dieser Spaltung der Gesellschaft in rassistische Tendenzen, die sich plötzlich bis zur Mitte der Bevölkerung breit machen. Früher dachte man, das sind vielleicht nur ein paar Prozent, wie überall, aber nein, das schaut alles sehr düster aus, finde ich. Und gleichzeitig erlebe ich aber nicht nur bei den Konzerten, auch bei den meisten Menschen, mit denen ich zusammenkomme, dass diese Willkommenskultur, um das mal als Überbegriff zu bewahren, überhaupt nicht ausgestorben ist. Es gibt sehr viele Menschen mit Empathie, es gibt sehr viele Menschen, über die wird weniger berichtet als über Frauke Petri leider. Es gibt sehr viele Menschen, die das noch bewahren wollen und denen versuche ich mit den Liedern und mit diesem Programm auch den Rücken zu stärken.
Aus München sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Hier in Thüringen, in den anderen alten, neuen Bundesländern, nimmt man diesen Unterschied Ost-West, der ja immer noch besteht, sehr viel deutlicher wahr. Wie nehmen Sie den wahr, was alle gesellschaftlichen Themen angeht?
Interessanterweise, jetzt mal rein aus meiner Sicht des Bühnenkünstlers, merke ich bis heute, und gut, mein Publikum ist ja auch zum Großteil das Publikum, das in der DDR, das die DDR noch kannte und groß geworden ist in der DDR, bis heute ein etwas anderer Bildungsfaktor da ist. Also ich habe den Eindruck, dass wenn ich hier von Gedichten rede, wenn ich ein Brecht-Zitat bringe, wenn ich von Novalis spreche, dass es hier noch anders aufgenommen wird. Ja? Das ist schon interessant. Also das war
Inwiefern anders?
man kennt sich besser aus. Ja, es war eine gute, man darf ja überhaupt nichts Gutes über die DDR sagen, natürlich, weiß ich, aber es war eine ziemlich gute Schulbildung, die es hier gab, also vor allem was auch Literatur anbelangte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist noch zu spüren. Ja, das ist ganz interessant.
Dann kommen wir doch mal zur Musik. Ich habe ein sehr schönes Zitat von Ihnen anlässlich des aktuellen Albums. Man muss nicht immer alles zu Ende interpretieren, heißt es. Trotzdem meine Frage, die auf die Bedeutung, die Entstehung des Albumtitels Ohne Warum abzielt. Warum ohne Warum?
Dieses Lied geht zurück auf ein Gedicht von Angelus Silesius, einem Lyriker des Barock. Da heißt es, die Rose ist ohne Warum, sie blühet, weil sie blühet, sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. Und ich habe als sehr junger Mann ein Lied geschrieben, das hieß, ich singe, weil ich ein Lied habe. Und da schließt sich für mich ein Kreis. Wir leben in einer Gesellschaft, die alles nur noch auf Vermarktbarkeit hin ausrichtet. Und dieses Blühen, um zu blühen, also man könnte es mal in einem flapsigen Satz sagen, die Rose blüht nicht, wenn man ihr vorher 20 Euro gegeben hat. In der heutigen Zeit blüht man aber nur, wenn man vorher was bekommen hat oder wenn man es wieder irgendwie marktwirtschaftlich verwerten kann. Und das ist sehr wichtig, nicht nur für die Kunst, finde ich, sondern wir alle sollten lernen, wieder zu singen, weil wir ein Lied haben. Und nicht gleich darauf zu achten, ob wir dadurch berühmt werden, ob wir dadurch reich werden, ob wir ein tolles Facebook-Profil anlegen können. Das Ganze geht noch tiefer zurück auf Meister Eckhart, ein christlicher Mystiker. 350 Jahre vor Angelus Silesius lebte der. Und der schrieb Sunda Warumbe, was nichts anderes heißt als ohne Warum, auf Mittelhochdeutsch. Und ich habe mir ja überlegt, ob ich meine CD Sunda Warumbe nenne, aber dann haben mir gute Freunde abgeraten und gesagt, die Leute meinen, ich bin wieder mit dem afrikanischen Chor unterwegs.
Verkauft sich nicht so gut.
Ja, nein, es ist unverständlich einfach und das ohne Warum ist für mich schon ein also gerade jetzt, je älter ich werde, auch ein großes Leitmotiv für mein Leben.
Sie haben auf der CD ganz unterschiedliche Stücke, auf der neuen CD jetzt ohne Warum. Sie singen beispielsweise in Ich habe einen Traum zusammen mit Cynthia Nixers zusammen und geben sich in Novalis ganz dieser romantischen Dichtung des gleichnamigen Dichters hin. Woher kamen die Ideen, so die Eingaben für diese Stücke, woher kam die Kraft?
Das weiß ich nie. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich es nicht weiß. Mir passieren meine Gedichte immer in einem kreativen Anfall von ein paar Tagen und dann ist es meistens wieder für ein Jahr vorbei. Also bei Prosa ist es natürlich anders, aber bei der Lyrik, die ja so verdichtet ist, muss ich einfach darauf warten, bis es kommt. Und ich habe diese ganze CD, die Texte der ganzen CD habe ich in 4 Tagen geschrieben. Und das ist wie so ein kreativer Rausch. Und dann frage ich mich nachher selbst, genauso wie Sie mich jetzt fragen, woher kommt das eigentlich? Manchmal hat man sogar das Gefühl, das hat man gar nicht selber geschrieben, sondern es steht einfach da. Ja? Vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht kann man ja aus einer Quelle trinken, aus der viele, viele andere auch schon trinken durften. Meister wie Rilke haben beständig dort an dieser Quelle gesaugt. Und diese Interpretierbarkeit, das Sie vorhin angesprochen haben, dieser Interpretierungswahn, das halte ich für sehr wichtig. Ich denke, gerade in der Lyrik und in der Poesie wird uns gezeigt, dass es keinen Sinn hat, alles sofort zu interpretieren, sondern auch mal die Worte, die Bilder auf sich wirken zu lassen. Ja, denn wenn ich alles gleich interpretiere, dann verwende ich ja immer nur meine derzeitige Wirklichkeit. Das heißt, in Gesprächen ist es ähnlich. Wenn du mit jemandem sprichst aus dem Nahen Osten, sogar so ein Wort wie Tisch wird von dem wahrscheinlich anders interpretiert als von dir, weil wir andere Tische haben. Ja? Und dann überleg mal Freiheit oder Liebe oder all das. Das hat mit deinem Bildungsgrad zu tun. Es hat damit zu tun, wo du herkommst, aus welchem Kulturkreis du kommst. Also sollten wir ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, so zu tun, weil wir tun ja immer so, als wüssten wir ganz genau, was ist mit diesen Worten gemeint. Es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten auch noch auf der Welt und von anderen Menschen und auch von deiner eigenen Bewusstseinsstufe abhängig. Mhm. Ja.
Jetzt sind Sie gerade ganz viel unterwegs. Gestern in Potsdam, da waren Sie dann spontan auf der Anti-Pogida-Demo. Wie kam das zustande und warum sind Sie da hingegangen?
Ich wurde angeschrieben, ob ich nicht... Weil es war genau eine Stunde vor meinem Konzert, ob ich da nicht vorbeikommen will, habe ich gesagt, okay, das machen wir. Ich bin mit der Cynthia und mit dem Jo dann hingegangen, die hatten dann auch ein Keyboard dort und dann haben wir auch gespielt. Ich bin deswegen hin, weil ich der Meinung bin, wir müssen jetzt im Moment alle antifaschistischen Kräfte bündeln. Und wir dürfen nicht mehr den Fehler machen, wie das Ende der 70er, leider, ich habe das ja alles erlebt, mit der Linken war, dass sie sich zerrissen hat und zerflattert und jeder wollte noch linker und noch besser links und noch klüger sein als der andere. Und im Endeffekt hat das Ganze dann dem Neoliberalismus den Platz eingeräumt und die Konterrevolution hat gesiegt, wie wir leider feststellen mussten. Also was wir jetzt brauchen, sind antifaschistische Kräfte im ganzen Land und wir müssen uns zusammentun. Und deswegen versuche ich, wenn es irgendwie zeitlich geht, auch bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein.
Jetzt hat es hier in Thüringen die Linke in die Regierungsposition geschafft. Vielleicht haben Sie es gehört, Bodo Ramelow hat vor ein paar Tagen an die Frau Merkel einen Brief geschrieben, in dem er angeboten hat, in einer gemeinsamen Aktion mit dem Bund aus Idomeni 2000 Flüchtlinge nach Thüringen zu holen. Einfach so spontan. Macht da ein Linker einen guten Job in einer politischen Führungsposition, Ihrer Meinung nach?
Ich bin der Meinung, dass der Bodo Ramelow einen guten Job macht. Ich habe von dem ein paar Interviews gelesen, wo er mir sehr gut gefallen hat. Ich kenne ihn ja auch persönlich von früher. Und ich glaube, sieht man schon ganz deutlich, dass da ein anderer Wind weht. Und ich hoffe, dass er sich weiter behaupten kann.
Jetzt würde ich nochmal gern musikalisch nachfragen. Jetzt sind Sie gerade auf Tour, ohne warum. Was ist in Ihnen drin? Was wird folgen musikalisch? Auf was für eine Reise sind Sie musikalisch?
Ich bin ja immer auf vielen, vielen Reisen musikalisch. Und das liegt daran, dass ich ursprünglich komme ich ja von der klassischen Musik. Also das ist ja, mein Vater war Opernsänger. Und bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich nichts anderes gekannt als Opern, Symphonien. Und habe auch mit dem Papa zusammen Opern gesungen mit der Knabenstimme. Also ich war eine hinreißende Traviata. Das ist meine eigentliche Herkunft. Auch Schubert natürlich und das sogenannte klassische Liedgut. Was man auf keinen Fall unterschätzen darf, denn es waren zum Großteil immer sehr, sehr gute Texte, die da vertont wurden von Schubert und Schumann und Brahms und im klassischen Lied. Und dann habe ich natürlich, ich habe mit Jazzmusikern zusammengespielt. Ich habe im Laufe dieser 40 Bühnenjahre mit so vielen verschiedenen Musikern spielen dürfen und auch von ihnen lernen können. Ja. Dann habe ich sehr viel Filmmusiken gemacht. Bei Filmmusiken ist es auch so, dass du natürlich zuerst mal dem Regisseur dienen musst und das ist auch gut so. Und wenn er von dir eine Musik aus den 20er Jahren will, dann musst du halt eine schreiben aus den 20er Jahren. Da lernt man auch sehr viel. Und ich habe mit Orchester gearbeitet, ich durfte mit großartigen Künstlern auf der Bühne stehen, wie John Baez, mit Mercedes Sosa, mit dem Hannes zusammen haben wir Tourneen gemacht. Das ist alles etwas, was einfließt und wo ich heute das Gefühl habe, ich kann da eine gewisse Ernte einfahren.
Ihre Identität irgendwie
auch. Ja, das ist, ich mache mir keine Gedanken, bin ich jetzt ein eher klassischer Musiker, bin ich ein eher liedermacherischer. Ich vertone ja auch immer meine Texte. Das heißt, es ist nicht so, dass ich vorher die Musik habe und dann den Text draufschreibe, sondern ich habe immer vorher den Text. Und da verlangen natürlich bestimmte Texte eine andere Musik auch als andere Texte. Ja? Und ich meine, du wirst es heute in der zweiten Hälfte noch hören, wir können auch durchaus rockig sein. Ja? Und wenn man so die Möglichkeit hat, zwischen Schubert und Heavy Metal es authentisch zu bringen, dann ist es ein großes Glück.
Sie haben eine ganze Menge zu sagen, als Sänger, als politischer Aktivist. Jetzt geht es gleich wieder weiter auf die Bühne. Deswegen hier schon mal ganz herzlichen Dank für das Interview und vor allem ganz viel Spaß heute Abend in Erfurt und morgen und auf der Tour.
Ja, dir auch. Viel Spaß noch in der zweiten Hälfte. Okay, gut, servus.